Sehr schön. Okay, das ist eine gute Antwort. Er sagt, in normalen Fällen, normalerweise ja. Aber es ist schon gut, dass du relativiert hast, weil nicht immer, auch nicht immer, ist ein Befehl verpflichtend. Stell dir mal vor, jemand benutzt die Imperativform, aber er empfiehlt. Er sagt, mach das. Klammer auf, das ist besser für dich. Verstehst du? Deswegen, nicht jeder Befehl muss unbedingt verpflichtend sein. Es kann auch sein, dass er empfehlenswert ist. Ja? Wenn du jemandem einen Ratschlag gibst, dann befiehlst du ihm, aber du meinst es als Empfehlung und du bist auch nicht sauer, wenn er es nicht macht. Okay? Aber die Frage, was ist grundsätzlich der Fall? Das heißt, was die Regel lautet, sozusagen, ein Befehl grundsätzlich bedeutet, du musst ihn ausführen. Ja? Und das ist auch die Ansicht der meisten Usul-Gelehrten. Und das müssen wir voraussetzen, damit wir diese Eier richtig verstehen können. Die nächste Frage, die wir uns stellen können bei dieser Eier. Wenn Allah sagt, und ihr glaubt, wascht euch euer, wenn ihr zum Gebet aufstellen wollt, dann wascht euch euer Gesicht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie hat er diese Eier umgesetzt? Hat er sein Gesicht einmal, zweimal oder dreimal gewaschen?
Dreimal.
Sagen wir, korrekte Antwort, grundsätzlich dreimal. Haras? Er hat grundsätzlich nicht dreimal gewaschen. Das war seine Gewohnheit, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Muss man sich dreimal waschen? Was muss man? Mach dir die Hand hoch, damit ich diese. Weil manche waren vielleicht vor den anderen und so, deswegen. Na, nicht.
Es gibt ein Wudu, es gibt Sunan und es gibt Fara'in. Und einmal waschen und Sunan dreimal.
Was ist der Beweis? Normalerweise könnte ich jetzt sagen.
Wir
waschen es auch in Sunan. Mashallah, schön. Normalerweise könnte ich sagen, die Aya sagt, ihr sollt euch schon Gesicht waschen. Und wer hat uns erklärt, wie man sich das Gesicht wäscht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, wie, oder? Ja? Deswegen, die Erklärung ist doch die Erklärung. Ja? Wieso plötzlich jetzt die Erklärung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt nicht mehr, nachdem wir vorhin das ganze Gerüst aufgebaut haben? Muss man darauf antworten können. Die Antwort von dir, Bruder, die stimmt. In der Sunna gibt es einen deutlichen Beweis. Aber ich kenne den Hadith nicht. Nur mit meinen Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen, kann ich das schon beantworten. Ganz einfach. Weißt du jemand? Die Antwort ist ganz einfach. Als Allah sagt, ihr sollt euch euer Gesicht waschen. Das ist ein Befehl, haben wir uns darauf geeinigt. Okay? Wenn ich mein Gesicht einmal gewaschen habe, habe ich dann die Anordnung des Propheten sallallahu umgesetzt oder noch nicht? Also ja, habe ich. Ich habe die Anordnung schon umgesetzt. Deswegen ist das erste Mal verpflichtend. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es dreimal gemacht hat, war keine Anordnung. Er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Und wenn er es gemacht hat, ist es gut, dass man es ihm nachmacht. Und daran soll man sich auch gewöhnen. Und nur die faulen Leute, die machen nur einmal oder zweimal. Oder manchmal man hat wenig Wasser, da kann man das ausnutzen. Oder manchmal man ist in Eile, zum Beispiel, man will unbedingt das Gebet noch erwischen, da kann man das ausnutzen. Okay? Aber grundsätzlich, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Beweis aus der Sunna natürlich ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal sich gewaschen hat und er hat sich nur einmal gewaschen und dann hat er gesagt, das ist die Art und Weise, sich zu waschen, damit Allah das Gebet überhaupt annimmt. Und dann hat er nach Wasser verlangt und hat sich zweimal dann jeweils gewaschen und hat gesagt, wer sich so wäscht, dem verdoppelt Allah die Belohnung. Und dann hat er das gleiche nochmal gemacht, hat sich jedes Körperteil dreimal gewaschen und hat er gesagt, das ist die Art und Weise, wie ich mich wasche und die Propheten, die vor mir gewesen sind. Also dieser Hadith ist sehr eindeutig, dass wenn man es einmal macht, dann ist man gerade noch dabei. Ja, das ist gerade dabei. Aber ansonsten, wer Yawm al-Qiyam mit dem Propheten zusammen sein will, er soll es dreimal machen. Ja? Und insofern, das heißt also, nicht jeder Mensch kann aus dieser Aya diese ganzen Regeln, die wir jetzt gerade verstanden haben, verstehen. Tayyib, ich kann euch noch eine nächste Frage stellen. Allah sagte, ihr sollt euch euer Gesicht waschen und eure Hände bis zum Ellenbogen. Wir haben die Frage gestellt, mit dem Ellenbogen gehört er dazu oder nicht dazu. Dann haben wir auch die nächste Frage gestellt. Muss ich diese Reihenfolge einhalten oder nicht? Ich wasche mir mein Gesicht und die Ellenbogen. Wenn ich erst Ellenbogen mache und dann mein Gesicht, natürlich, damit ihr nicht durcheinander kommt, bei dieser Eier geht es um die, was verpflichtend ist. Halas. Am Anfang natürlich, jeder Mensch wäscht sich mal die Hände, das ist klar. Und dann beginnt er erst mit seinem Mund und Nase und Gesicht waschen. Ja? Aber hier geht es darum, dass was man dringend machen muss. Deswegen diese Fragen sind alles Fragen, die jemand, der gelehrt ist, er kann sie beantworten. Ein Mujtahid, der kann die beantworten. Mujtahid ist diese Stufe von Gelehrten, ja, der nicht sagen darf, der, also das ist eine, natürlich eine theoretische Einteilung. Ja, das ist eine, in der Realität ist das alles natürlich manchmal von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber derjenige Gelehrte, der diese Fähigkeiten besitzt, er darf nicht sagen, Wallah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier gibt es eine Ansicht, der sagt Haram, der andere sagt Halal und ich suche mir jetzt eine von den beiden aus. Nein, weil Allah hat ihm die Fähigkeit gegeben, zu unterscheiden. Er kann fragen, ja, warum sagst du Haram? Und du, warum sagst du Halal? Und dann weckt er ab, weil er was gelernt hat, abzuwägen. Und er muss es auch machen. Er kann nicht sagen, ich stütze mich einfach auf irgendjemanden. Das geht nicht. Warum? Weil Allah hat ihm anbefohlen, dem Koran zu folgen und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Tayyib. Es gibt andere, und der Beweis dafür, Allah sagt in Surah An-Nisa, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah sagte in Surah An-Nisa in der 83. Aya, und wenn ihnen etwas zu Ohren kommt, das Sicherheit oder Furcht betrifft, machen sie es bekannt. Hätten sie es aber vor den Gesandten und vor jene gebracht, die unter ihnen die Befehlsgewalt besitzen, dann würden es sicherlich die unter ihnen, die es entschleiern können, wissen. Es geht hier in der Aya allgemein darum, dass der Muslim nicht jede Nachricht, die er hört, gleich verbreitet. Der Muslim, wenn er etwas hört, irgendwas wird erzählt, irgendwas wird gesagt, dann er vergewissert sich erst einmal. Oder er sagt, von wo genau er es gehört hat. Er gibt seine Quelle bekannt. Aber er verbreitet nicht irgendein Gerücht, als wäre es eine Tatsache. Weil manche, und auch manche Tatsachen darf er nicht verbreiten. Weil manche Tatsachen, manche Nachrichten, manche Informationen, sie schaden. Auch wenn sie wahr sind, aber sie schaden. Deswegen behält man es für sich. Oder, was macht man? Man fragt einen, der sich auskennt. Ist das sinnvoll, diese Nachricht zu verbreiten? Antwort lautet, ja oder nein. Ein einfaches Beispiel. Du hörst, dass dein, du hast zum Beispiel, du warst draußen in der Stadt und du hast gesehen mit eigenen Augen, wie jemand etwas Verbotenes macht. Ist es jetzt, und jetzt kommt, Entschuldigung, jemand anders hat das gesehen, ja? Und jetzt kommt diese Person zu dir und sagt, pass auf, ich habe die Person so und so gesehen, was, dass sie das und das und das gemacht hat. In diesem Moment, das ist gefährlich, weil diese Information, theoretisch, kann sein, sie ist wichtig, sie weiterzugeben, kann sein, sie ist wichtig, sie geheim zu halten und nicht darüber zu sprechen. Weil das mehr schadet als nützt. Und das ist natürlich meistens der Fall. Ja, weil meistens in solchen Fällen, man soll ruhig sein und man soll nicht Grund dafür sein, dass man das... Und ihr alle kennt die Geschichte über Aisha radiallahu ta'ala im Koran al-Karim, wo auch über sie etwas erzählt wurde, was diejenigen, die davon erfahren haben, lieber nicht weiter hätten erzählen sollen, aber weil sie es weiter erzählt haben, haben sie eine gewaltige Sünde begangen und Allah Azza wa Jalla hat sie dafür sogar im Koran Karim kritisiert. Insofern sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dann würden es sicherlich die unter ihnen wissen, die es entschleiern können, die herausfinden. Yastanbituna, das heißt, es kommt vom Wort Batn. Batn ist der Innenteil, das heißt, sie können herausfinden, sie können verstehen, ob das gut ist, dass das Geheime an die Öffentlichkeit gerät oder nicht. Weil manchmal hat es Schaden und manchmal ist es nützlich. Insofern, die Menschen sind unterschiedlich. Der eine kann, der andere kann nicht. Und jeder soll seine eigenen Grenzen kennen, damit er sich nicht über ein Thema auslässt, in dem er sich nicht auskennt. Die zweite Stufe, ich mache jetzt ein bisschen zügiger, weil das nicht unser einziges Thema sein sollte. Die zweite Stufe ist jemand, er hat nicht die Fähigkeit, direkt sozusagen aus den Worten Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und weil er hat Angst, er macht, stell dir mal vor, du liest eine Ayah im Koran al-Karim und die ist eindeutig, du musst das und das und das und das machen. Aber es stellt sich nachher heraus, diese Ayah, die gilt nicht mehr. Die ist abrogiert worden. Zum Beispiel, lest ihr im Koran al-Karim über das Alkohol, über Alkohol zum Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu, la taqrabu salata, wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Das heißt, oh, ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr betrunken seid, bis ihr wisst, was ihr sprecht. Ja? Bis also die Trunkenheit fortgegangen ist. Und aus der Ayah kannst du verstehen, dass wenn es keine Gebetszeit ist, und so haben die es auch damals verstanden, weil die Ayah war in einer Zeit offenbart, als Alkohol noch nicht haram war. Ja? Da haben die Leute einfach dann, wenn sie trinken wollten, haben sie nach Salat al-Isha getrunken. Weil böse und fälschliche Gebet, dann bist du wieder, inshallah, nüchtern, du bist wieder bei Sinnen. Okay? Aber tagsüber ist ein Problem, kommt immer die nächste Gebetszeit und dann darfst du nicht. Deswegen haben sie das eben nach Isha gemacht. Also, stell dir vor, du liest diese Ayah und du verstehst es jetzt genau, wie die Sahaba radiallahu ta'ala verstanden haben, aber du hast nicht gelernt, dass die Ayah nicht mehr gilt, weil die Verse über das Verbot kamen erst danach, später. Insofern, will ich nur damit sagen, muss man vorsichtig sein, dass man nicht voreilig urteilt. Das heißt, die zweite Stufe sind Menschen, sie können abwägen unter den Ansichten der Gelehrten. Sie können abwägen, das heißt, sie hören, eine Ansicht sagt das und mein Beweis ist das. Und die andere Ansicht sagt das und mein Beweis ist das. Und sie können abwägen zwischen diesen beiden Ansichten. Und sie können also sagen, nee, ich habe das verstanden, aber die Ansichten des ersten Gelehrten sind viel stärker und deswegen folge ich dem ersten Gelehrten und nicht dem zweiten. Das heißt, sie haben dieses Entscheidungskriterium, sie haben das gelernt, okay, aber sie sind nicht auf der Stufe der ersten, sie sind auf der zweiten Stufe, sie können unterscheiden. Und diese Art von Menschen, zum Beispiel, wird manchmal genannt Talib Ilm, das heißt, Student auf Deutsch. Das heißt, eigentlich, aber natürlich auch, das ist relativ. Es geht hier nur ein theoretisches Konstrukt und in der Wahrheit oder in der Praxis kann sein, in einem Thema du kennst dich gut aus, in dem anderen Thema du kennst dich überhaupt nicht aus. Das kann natürlich sein. Ja? Insofern ist es nur, damit man versteht, dass die Menschen von unterschiedlichem Bildungsniveau im religiösen Sinne sind. Die Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Und jetzt kommen wir zur dritten Stufe, und das sind die meisten Muslime, sind nicht in der Lage abzuwägen, was die Gelehrten untereinander diskutieren. Ja? Weil das ist eine Angelegenheit, da braucht man sehr viel Hintergrundinformationen, und das ist keine einfache Sache. Stell dir mal vor, bald ist Hajj, inshallah, machen wir dieses schöne Beispiel. Ihr wisst, wenn man geht jemand zum Beispiel zu Hajj, war keiner?
Wir waren alle.
Allahu Akbar. War jemand von euch schon bei Hajj? Tayyib, sehr schön. Welche Hajj-Form habt ihr gemacht? Es gibt drei Hajj-Formen, für die, die nicht wissen. Den Tamattu', Qiran und Ifrad. Tamattu'. Okay, sehr schön. Tamattu' bedeutet, nämlich ist nichts Aufregendes. Tamattu' bedeutet, dass man Umrah macht und danach Hajj macht. Das nennt man Tamattu'. Okay? Und die andere Form ist, dass man eben nur eine Hajj macht. Ja? Und die dritte Form ist, dass man das einen anderen verbindet auf eine bestimmte Art. Das heißt also, die drei Formen, aber die meisten Menschen, die natürlich da nach Makkah gehen, sie machen heutzutage Tamattu'. Warum machen sie Tamattu'? Weil sie davon überzeugt sind, dass diese Form von Hajj die wertvollste ist. Okay? Deswegen machen sie das. Weil sie sagen auch, wie oft komme ich in meinem Leben dorthin? Und nach manchen Gelehrten ist Umrah auch eine Pflicht, wie auch Hajj Pflicht ist. Deswegen sagen sie, mache ich meine Umrah oder mache ich meinen Hajj? Und Alhamdulillah, in einer Reise habe ich beides gemacht. Und wer weiß, ob ich nächstes Jahr nochmal hinkommen kann und so weiter und so fort. Tayyib. Welche der drei Formen ist die beste Form? Manche Gelehrte haben gesagt, die beste Form ist Tamattu'. Andere haben gesagt, die beste Form ist Qiran. Und die dritte Form, und manche haben gesagt, die beste Form ist Ifrat. Also manche haben gesagt, das Beste, du machst nur Hajj ohne Umrah. Andere haben gesagt, nee, besser, du machst Umrah und danach Hajj. Und andere haben gesagt, es ist besser, du machst beides zusammen, gleichzeitig. Jetzt gucken wir uns einen Beweis von jeder dieser Gruppen an und ihr werdet sehen, wie stark die sind. Und manche Menschen haben die Fähigkeit, dann abzuwägen, manche haben nicht. Manche haben gesagt, die Ifrat-Form, das heißt nur Hajj alleine zu machen, ist die beste Form. Warum haben sie das gesagt? Sie haben gesagt, weil alle vier Kalifen nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir wissen über sie nichts anderes, als dass sie Ifrat-Form gemacht haben. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum, alle. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von uns verlangt, dass wir nicht nur seiner Sunna folgen, sondern auch der Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach ihm. Und wenn alle vier das gemacht haben, dann ist das, wie gesagt, eine sehr, sehr starke, es ist einer von mehreren Beweisen. Die zweite Gruppe hat gesagt, Tamattu' Hajj ist das Beste. Weil man erst eine Umrah macht, einen Hajj macht, und logischerweise, je größer die Anstrengung ist, desto mehr ist auch die Belohnung. Und kann doch nicht sein, dass zweimal Tawaf machen um die Kaaba, das gleiche wie einmal Tawaf um die Kaaba ist. Also ich meine, wenn ich Umrah mache, mache ich Tawaf um die Kaaba und Sa'i, zwischen Safa und Marwa. Und wenn ich Hajj mache, mache ich das auch. Also kann doch nicht sein, dass es dann, ob ich das mache am Anfang oder nicht mache, ist gleich viel wert. Also es ist wertvoll, ich mache die Umrah und danach mache ich die Hajj. Weil mehr Ibadah, mehr Gottesdienst verrichte ich. Das heißt, es ist ein eindeutiger Beweis, also einfach nachzuvollziehen. Wie gesagt, es gibt noch andere Beweise. Die dritte Gruppe sagt, nein, Qiran ist das Beste. Wer weiß, was ihr Beweis ist? Das heißt, Qiran bedeutet, liebe Geschwister, dass du Hajj immer in einem machst. Das heißt, du machst, wenn du ankommst und Tawaf, oder nicht ankommst, egal, wenn du Tawaf machst für die Hajj, du machst gleichzeitig mit der gleichen Absicht Tawaf für die Umrah. Und wenn du Sa'i machst zwischen Safa und Marwa für die Hajj, du machst gleichzeitig für die Umrah. Okay? Der Unterschied natürlich zwischen einer Person, die dann nur Hajj macht, ist, dass diese Person, die muss die Qiran macht, die muss noch ein Opfer leisten zusätzlich. Okay? Das heißt also, das an. Aber deswegen, was ist der Beweis, dass Qiran die beste ist? Weiß jemand, warum Qiran die beste sein soll? Barakallah fiq. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Hajj gemacht, Qiran. Halas? Und die Gelehrten sagen, die Gelehrten dieser Ansicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam logischerweise wird das Beste aussuchen, oder? Oder wird etwas machen, was wir. Also, ne, ich will nicht diskutieren. Nicht. Ich will nur sagen, das kann man später inshallah. Ja? Ich will nur sagen, das ihr seht, also jede Ansicht ist stärker als die andere, kann man sagen. Okay? Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ja? Und gibt noch viele andere Sachen, über die man sprechen könnte. Deswegen, nicht jeder hat die Fähigkeit. Was machst du, lieber Bruder, für dich persönlich, zusammengefasst, du sollst auf zwei Dinge achten. Die erste Sache ist, du sollst möglichst immer denjenigen fragen, der am gelehrtesten ist. Das heißt, es ist eine Vertrauenssache zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Ich kann dir nicht sagen, wenn du am meisten vertrauen sollst. Ich kann dir sagen, Wallahi, achi, guck mal, von den Gelehrten, der kennt dich besser aus und so. Aber das heißt, du musst mir wieder vertrauen. Im Endeffekt, du musst dir Mühe geben, immer möglichst denjenigen zu fragen, den du am meisten vertraust. Vertraust in hinsichtlich, erstens, dass er Wissen hat, dass ich in dem Thema, wo ich ihn frage, am meisten auskennt. Und zweitens, dass ich ihm vertraue in der Hinsicht, dass er mir auch die Wahrheit sagen wird. Warum? Weil die Banu Israel, sie wussten, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Allah sagt im Koran, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Sie kennen ihn genauso, wie sie ihre eigenen Kinder kennen. Wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Dein Sohn, du wirst ihn nicht verwechseln mit jemand anders. Niemals. Auch sie haben ihn nicht verwechselt. Sie wussten, das ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Prophet, den die Propheten angekündigt haben. Das ist der Prophet, der in unserem Buch drin steht, beschrieben. Das ist er. Sie wussten das, wie sie ihre eigenen Kinder kennen. Ja? Aber sie haben die Wahrheit nicht gesagt. Sie haben den Leuten gesagt, das ist er nicht. Fertig. Also du brauchst, und auch heutzutage, die Gelehrten, es gibt drei Arten von Gelehrten. Entweder sie sind Religionsgelehrte, das sind die, die du fragen sollst. Oder sie sind Staatsgelehrte. Das heißt, sie sind Dinge, die sozusagen Opportunisten, die geben die Fatwa, die dem Herrscher am besten passt. Ja, das gibt es in der heutigen Zeit, das hat es früher gegeben, wird es immer wieder geben. Weil es gibt Geld ist eine Fitna, Positionen, Macht ist eine Fitna. Deswegen nicht jeder, der das lernt, denkt nicht nur, ich mag nicht, wenn die Leute immer denken an andere, denk an dich selbst. Weil der Koran, den du auswendig gelernt hast, oder die Ayat, die du gelernt hast, setzt du alles davon um. Ja, deswegen muss man immer sich selbst denken, bevor man an andere denkt. Aber natürlich bei anderen sieht man es deutlicher, als man bei sich selbst denkt. Das ist das Problem. Die dritte Gelehrte des Volkes. Der eine kommt und weint und ich habe meine Frau und weiß nicht was, darf ich? Und dann gibt ihn, ja, okay, du darfst. Ja, das also, er wird weich und er gibt den Leuten immer die Fatwa, die sie gerne hören möchten. Und deswegen ist es eine gefährliche Angelegenheit, nur Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die immer die Wahrheit sagen. Die zweite Sache, ich habe gesagt zwei Sachen. Erstens, du sollst den gelehrtesten und vertrauenswürdigsten Menschen immer fragen, den du finden kannst. Die zweite Sache ist, du sollst dich möglichst an einen Lehrer halten, bis du reif bist, um dich umzuschauen. Du sollst dich möglichst an einen Lehrer halten, bis du reif bist, dich umzuschauen. Denn, liebe Geschwister, es ist nicht empfehlenswert, dass man in 50 verschiedenen Büchern nachschlägt über ein Thema, weil du wirst nur durcheinander kommen. Also zum Beispiel, manche Brüder kaufen Bücher über die Fiqh, ja, nach den 4 Rechtsschulen zum Beispiel. Halas? Dann gibt es auch Bücher im Arabischen, die sind auch wertvolle Bücher, sind keine, also ich will nicht den Wert der Bücher jetzt geringschätzen, nein. Ich will nur geringschätzen, wenn einer, der sich nicht auskennt, diese Bücher benutzt, obwohl das nicht für ihn geeignet sind. Das ist alles, ja. Du sollst die Bücher nehmen, die für dich jetzt gerade geeignet sind. In den Büchern steht zum Beispiel, die Hanafiya sagen das, die Malikiya sagen das, die Shafi'iya sagen das und die Hanbaliya sagen das. So. Was willst du jetzt damit anfangen? Mit dieser Suppe kannst du nicht viel anfangen. Ja? Das ist ein Nachschlagewerk, aber es ist kein Buch zum Lernen. Es ist nicht geeignet zum Lernen, weil es einfach nicht dafür geschrieben worden ist. Es ist nicht für den Zweck geschrieben worden. Insofern sollst du dich möglichst halten an einen Lehrer. Den Gelehrtesten, der dir zur Verfügung steht. Richte dich an ihn. Ich sage das nicht verpflichtend. Ich sage das nicht verpflichtend. Es gibt niemanden, den man verpflichtend folgen muss, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keinen anderen. Das nennt man Tawhid und Ittiba'. Genau das Tawhid haben wir bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ihn alleine anbeten, niemand sonst. Wir haben auch Tawhid in Bezug auf die Menschen. Es gibt nur einen Menschen, dem wir folgen müssen, bedingungslos, und dem man nicht widersprechen darf. Und dessen Aussage man nicht zurückweisen darf. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen Menschen, kann sein, sie sagen falsch, sagen richtig. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er über seine Religion spricht, wenn er über Allah spricht, wenn er über den Islam spricht, er ist ma'sum. Er ist also unfehlbar, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch die Vorgehensweise, weil wir beim Thema Manhaj sind, beim Thema Methodik sind, wie man die Religion richtig lernt, versteht. Die Vorgehensweise der uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Das ist keine Sache von, das ist keine erfundene Sache. Und zwar findet man vor, dass zum Beispiel Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, er war einer der gelehrtesten Sahaba, radiallahu anhu. Er war der Sohn des Khalifa, Umar. Er war einer der 7, die die meisten Hadithe über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, berichtet haben. Und er hat besonders viele Schüler, er hat bestimmte Schüler gehabt, die sich an ihn gehalten haben. Die bekannt waren, sie nehmen ihr Wissen über ihren Lehrer Abdullah ibn Umar. Und das ist eure Sache, kein Problem. Wir bestimmen das, wie ihr möchtet. Also wir. Ist Adan schon gewesen? Adan. Dann habe ich einen Vorschlag, Barakallahu fiik. Versuche ihn 3 Minuten fertig zu werden.
Muss nicht sein, ich finde, wir können auch Viertelstunde sein oder 20 Minuten.
Machen wir dann 10 Minuten, ist das ist okay? Aber ich will wirklich, dass die Geschwister einverstanden sind, weil manche, nicht, dass die nächste Mal sagen, da kommt schon wieder der so lange gesprochen hat beim ersten Mal oder zwei.
Das wollen wir ab. Also ich sage es aber.
Gibt es noch die Frage? Also man muss
auch berücksichtigen, ja? Deswegen machen wir so, Achim, Bruder, wir machen inshallah noch 2-3 Minuten, nur fertig, diesen Abschnitt, und dann machen wir Adhan, und dann können wir die Frage entgegennehmen, inshallah.
Essen machst du erst, oder Essen mal, dann erstmal und danach essen?
Ist das Essen bereit?
Wir sind nicht bereit.
Ich denke, alle sind zum Essen gekommen, oder?
Ja.
Inshallah. Nee, wenn das Essen bereit ist, dann wollen wir erstmal das Essen, damit.
Also wollen wir uns Teller da.
Na, das können wir machen, aber das ist eure Entscheidung. Ich will das nicht. Nicht.
Das ist kein Wert. Also ich kann
eine Stunde die sollen. Aber Bedingung ist, dass alle zum Gebet bleiben, ja? Das ist Bedingung, inshallah.
Barakallah. Das Gebet und dann gibt es.
Das ist zwischen euch und Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wegen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, dass wenn Essen bereit ist und ich will nicht sagen, so der Vortragende kürzer machen.
Wir haben die Sunna nur in dieser Stelle.
Nur diese Stelle. Allah überhaupt nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch die uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen zur Zeit der Tabi'un, die Generation nach den Sahaba, sie haben sich prinzipiell an bestimmte Sahaba gehalten. Nicht alle Sahaba radiallahu anhum waren gelehrt und nicht alle waren bekannt dafür, Fatwa zu geben. Fatwa gegeben haben bestimmte Sahaba radiallahu anhum. Zu ihnen gehört natürlich Aisha radiallahu anha. Aber von den Mutter der Gläubigen wer noch? Habt ihr schon mal gehört, dass zum Beispiel Sauda radiallahu ta'ala anha Fatwa gegeben hat? Habt ihr solche schon mal gehört, dass Salama Fatwa gegeben hat? Kann sein, einmal, zweimal. Aber die Person, aber diejenige Frau von den Frauen des Propheten, die dafür bekannt geworden ist, ist Aisha radiallahu anha, von allen. Deswegen gehört sie auch zu denen, die die meisten Hadithe. Aber nur weil man viele Hadithe hat, heißt nicht, man ist bekannt für Fatwa. Abu Huraira radiallahu anhu hat die meisten Hadithe. Aber er war nicht bekannt dafür, dass er Fatwa gegeben hat. Und auch nicht jeder, der keine Fatwa gegeben hat, hat kein Wissen gehabt. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, mit Sicherheit hat das größte, vielleicht das meiste Wissen überhaupt gehabt von den Sahaba radiallahu anhu. Vielleicht, Allahu a'lam. Weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Aber er war nicht bekannt dafür, dass er Hadithe erzählt hat, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenige Hadithe, die Abu Bakr radiallahu anhu überliefert. Aber unter den Tabi'un zum Beispiel, Salim, der Sohn von Abdullah ibn Umar, er hat sich an seinen Vater orientiert, hauptsächlich. Auch was die Überlieferung angeht. Dann Nafi', der Lehrer von Imam Malik, rahimahullah. Er hat sich auch er war ein Maula, ein freigelassener Sklave, und er hat sich auch orientiert an seinem Lehrer, hauptsächlich. Und auch für alle anderen Sahaba, zum Beispiel Abdullah ibn Abbas, er hat bestimmte Schüler, die bekannt geworden sind, wie Mujahid ibn Jabr, wie Tawus, wie Atta, wie Sa'id ibn Jubair, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen allen barmherzig sein. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass diese Gelehrten, sie haben sich sehr wohl orientiert an einen Sahabi. Oder zwei oder drei, das ist egal, das nicht an Wort nehmen. Es geht darum, dass man seine Religion erstmal lernt von einem Lehrer, bis man verstanden hat, was er gesagt hat, bis man seine Beweise kennt. Und danach langsam kann man sich umschauen. Wenn man sich am Anfang umschaut, dann kann es immer wieder durcheinander. Und damit man nicht durcheinander wird, ist das eine dringende Empfehlung. Und wenn du zum Beispiel von einem bestimmten Lehrer etwas lernst, egal welches Thema es ist, und du hörst etwas anderes, dann diese andere Aussage, nimm sie mit dem dazugehörigen Beweis, geh zu deinem Lehrer und frag ihn. Sag ihm, Lehrer, der andere Gelehrte hat das und das gesagt. Und sein Beweis ist das und das. Und das hört sich so eindeutig an. Was soll ich damit an? Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Wir haben vorhin gesprochen über Tamattu, Hajj und Quran und so. Es gibt eine Überlieferung über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, dass er Tamattu verboten hat. Es gibt eine Überlieferung authentisch. Wenn ich richtig entsinne, sogar in Sahih Bukhari, dass Umar radiallahu ta'ala anhu Tamattu' verboten hat. Jetzt haben wir einen Salat. Was machen wir jetzt? Weil, wie kann er etwas verbieten, was Teil der Religion ist? Kann nicht sein.
Es kommt ja auf die Umstände an, was der verbietet.
Nein. Die Antwort lautet ganz einfach. Also das ist natürlich eine Diskussion zwischen Ahle Sunna Jama'a und anderen Gruppen, also anderen Sekten. Das hat nichts mit unserer Thematik direkt zu tun. Okay? Das Wort Tamattu' heißt hier in diesem Fall was ganz anderes. Was heißt es in diesem Fall? Die Zeitehe. Wie würde man das heutzutage sagen? Meistens Mut'a. Zawaj Mut'a, das ist Zeitehe. Zeitehen sind im Islam, waren eine Zeit lang, passt gut, zeitlang erlaubt. Und nachher der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Zeitehen verboten. Was heißt eine Zeitehe? Zeitehe ist, dass man heiratet für ein Jahr. Dass man sagt, wir heiraten, dieser Ehevertrag gilt ein Jahr. Wie ein Mietvertrag gilt ein Jahr, dieser Ehevertrag gilt ein Jahr. Okay? So, diese Sache, als sie erlaubt war, Alhamdulillah. Aber jetzt ist sie verboten worden, ist haram. Wer das macht, das Tag ist ungültig. Unter Beeinkunft der Gelehrten. Was? Aber dieser Hadith von Umar Radan, er verbietet die Zeitehe und nicht den Tamattu'-Hajj. Nur weil du und ich uns geeinigt haben auf diesen Begriff Tamattu', heißt nicht, dass Umar den gleichen Begriff damals so verwendet hat. Ja? Sie muss aufpassen. Über Imam Malik wird erzählt, einmal sagt, dieser Hadith ist Hassan. Kann sein, er ist sahih. Weil sein Vokabular Hassan heißt nicht das gleiche Vokabular Hassan, wie wir es heutzutage verwenden. Ja? Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Texte liest, dass man nicht einen Begriff so versteht, wie wir ihn verstehen, sondern muss ihn so verstehen, wie die Leute es verstanden haben, damals dieses Wort ausgesprochen haben. Letzter Satz in diesem Zusammenhang, nicht Satz, sondern Unterthema, ist, liebe Brüder, liebe Schwester, das, was ich gesagt habe, als Empfehlung, dass man sich grundsätzlich erstmal an eine Lehre halten soll, ist kein Extremismus und ist kein Übertreiben in Bezug auf einen bestimmten Lehrer. Auf Arabisch nennt man das Ta'assub. Ja? Das ist nicht damit gemeint. Denn Ta'assub, Extremismus, ist es dann, wenn zum Beispiel du sagst, ich habe meine Lehrer und ich folge, lerne von ihm grundsätzlich und so, und damit ich nicht durcheinander komme, schaue ich nicht an anderen Büchern, sondern schaue nur Bücher und Unterrichte von meinem Lehrer. Und dann hörst du einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der eindeutig dem widerspricht, was dein Lehrer gesagt hat. Und du sagst, nein, ich bleibe trotzdem bei meiner Ansicht, bei der Ansicht meines Lehrers. Das wäre Extremismus. Und das wäre fatal und gefährlich. Weil wenn du die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verwirfst, dann bist du auf einem sehr gefährlichen Weg. Ja? Deswegen, das ist eine andere Sache. Das meine ich nicht. Ich meine, als Empfehlung, dass man sich an eine Sache hält, damit man nicht durcheinander kommt. Aber wenn dir natürlich klar und bewusst wird, nein, das widerspricht eindeutig dem, zum Beispiel, manche Leute, das wäre ein realistisches Beispiel, manche Leute, wenn sie heiraten, und sie stützen sich auf eine Ansicht von manchen Gelehrten, dass man heiraten darf ohne einen Wali. Wenn normalerweise, wenn jemand heiraten möchte, dann wer verheiratet die Frau an diesen Mann? Antwort, ihr Vormund, ihr gesetzlicher Vertreter, ihr gesetzlicher Verantwortlicher für sie. Normalerweise ihr Vater. In der Regel ist es der Vater der Frau, ist derjenige, der die Frau verheiratet an den Mann. Auch wenn die Frau 100 Jahre alt ist. Okay? Voraussetzung, der Vater lebt noch. Okay? Aber wenn nicht, ist ein anderes Thema. So. Manche Leute sagen, nee, also in meiner Rechtsschule, man darf sich selbst verheiraten als Frau. Und sie sagen deswegen, ich folge dem und das war's. Aber hier ist gefährlich jetzt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, ausdrücklich, wenn eine Frau sich selbst verheiratet, dann ist ihre Heirat ungültig, ungültig, ungültig. Batil, 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 hat er gesagt. Für dich Jetzt könntest du dich die Frage stellen, ja, wie kann das sein, dass der andere Gelehrte hat trotzdem gesagt und so. Das ist für dich jetzt irrelevant, warum der andere Gelehrte gesagt hat, eine Frau darf sich das vor. Das ist nicht für dich interessant. Es geht um dich jetzt. Du, Yawm al-Qiyamah, du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und du wirst dich selbst verteidigen müssen. Und damit du dich selbst verteidigen kannst, sollst du dich halten an das, was Allah gesagt hat und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und wenn du dann trotzdem sagst, nein, ich folge trotzdem dem, was ich gelernt habe, was bei mir üblich ist, was mein Volk immer macht, was mein Rechtsschule angeht, dann bist du auf einem gefährlichen Weg, weil du die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam beiseite geschoben hast. Richtige Art und Weise wäre, zum Beispiel zu sagen, wenn du dich auskennst, ich folge der Ansicht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und verwerfe die Ansicht, die ich gelernt habe. Natürlich ist diese Sache manchmal in der Praxis nicht so einfach. Und deswegen ist es vielleicht realistischer zu sagen, ich informiere mich. Ich informiere mich, warum hat mein Lehrer so gesagt? Und ich informiere mich, warum sagen andere so? Und dann versuche ich die Wahrheit für mich persönlich herauszufinden, nach meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und inshallah haben wir etwas davon profitiert, von dem, was wir gehört haben. Er ist derjenige, subhanahu wa ta'ala, der dazu imstande ist, uns profitieren zu lassen von den Worten, die wir hören. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, dennoch dem Propheten Muhammad und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt.